Ein herzliches Willkommen zum Bibelgespräch bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich ganz sehr, dass Sie dabei sind. Beim Bibelgespräch geht es wie immer darum, dass wir das Evangelium des kommenden Sonntags vorbereiten, indem wir es betrachten, und zwar gemeinsam mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und da sind heute mit dabei Mutter Maria Theresia. Grüß dich.
Grüß dich, Gabi.
Und Schwester Veronika.
Grüß dich.
Draußen ist es etwas feucht bei uns, aber es ist doch ein bisschen frühlingshaft, alles grünt und sprießt. Wir wohnen bei einem Bauernhof und da kann man sich jetzt das Evangelium des kommenden Sonntags besonders schön vorstellen. Die Samen, die überall wachsen, in der Verborgenheit heranwachsen. Darum geht es, um den kleinen Samen, der große Frucht bringen kann in diesem Evangelium. Und zwar werden wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören, das Evangelium aus dem vom Evangelisten Markus im 4. Kapitel, die Verse 26 bis 34, also Markus 4, 26 bis 34. Wir werden den Text gleich erst einmal hören, bevor wir dann miteinander und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber ins Gespräch kommen wollen. Aber zunächst laden wir denjenigen ein, unsere Runde zu betreten und auch zu leiten, zu führen, den Heiligen Geist, dass er das Gespräch jetzt in die Hand nehme. Und ich bitte Mutter Theresia dazu, ein Gebet zu sprechen.
Komm, Heiliger Geist, du Finger Gottes, der uns berühren möchte, mach uns offen für deine Berührung, jetzt, in dieser Stunde, wo du deinen guten Samen in unser Herz aussehen willst. Schenke uns, dass wir wie ein gutes Erdreich das Wort aufnehmen, es in unserem Herzen bewegen und hingehen und tun, was wir erkannt haben. Komm, Heiliger Geist, und erfülle jetzt unsere Herzen und alle, die mit uns in dieser Sendung sich mit deinem Wort beschäftigen. Amen.
Amen. Ja, nun hören wir das Evangelium, Markus 4, 26 bis 34, und Schwester Veronika wird es uns vortragen.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und es wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.
Soweit der Text des Evangeliums. Wir hören nun etwas Musik und können dabei die Bibel selber nochmal zur Hand nehmen, den Text betrachten und einfach mal schauen, ob es etwas gibt, was uns da ansprechen möchte. Beim Bibelgespräch bei Radio Horeb denken wir mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz über das Evangelium des kommenden Sonntags nach, das Evangelium vom Samenkorn und dann vom Senfkorn. Was hat euch als erstes angesprochen, Schwester Veronika? Was hat dich berührt?
Mich hat jetzt heute der Satz angesprochen, der ziemlich am Ende eigentlich des Evangeliums steht, wo es heißt im Vers 33, er verkündete ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Also dass Jesus sich eigentlich danach richtet oder so ein Gespür entwickelt, wie können die Jünger das Wort aufnehmen? Wie kann er es ihnen so verkünden, dass sie es auch verstehen können? Und dazu benutzt er ja dann die Gleichnisse. Das hat mich so als erstes angesprochen. Und dann diese beiden Gleichnisse, die für mich eigentlich ausdrücken, dass wir, ja, die wir den Glauben leben oder verkünden, sozusagen säen. Also das ist ja das erste Gleichnis, was Jesus hier benutzt. Wir säen etwas, aber das Eigentliche tut eigentlich Gott. Er lässt nämlich keimen und wachsen, und zwar in beiden Gleichnissen. Im ersten Gleichnis, wo der Samen keimt und wächst, von selbst quasi. Und im zweiten Gleichnis auch das Samenkorn, was dann groß wird, quasi auch wie von selbst. Also das im Grunde, wir sind zwar die, die den Glauben leben können und verkünden können, aber Gott tut das Eigentliche, und das kann uns so eine Art Gelassenheit geben. Und wir brauchen, was wir dann brauchen, habe ich gedacht, ist dann Geduld. Wir müssen nämlich warten, dass das Wort Gottes in den Herzen der Menschen wirklich Fuß fasst oder Wurzeln fasst, könnte man dann sagen. Das waren so meine ersten Gedanken, dass wir können den Menschen oder wir sollen den Menschen den Glauben anbieten durch unser Leben oder durch unsere Verkündigung, jeweils auf unsere unterschiedliche Art, dass wir dann ein Gespür haben oder immer mehr entwickeln, wie können die Menschen das Wort auch aufnehmen, aber dass das Eigentliche Gott tut und dass wir Geduld brauchen, damit das Wort bei den Menschen ankommen kann, so wie sie es aufnehmen können.
Danke, Schwester Veronika und Mutter Theresia.
Ich habe bei diesem Text drüber nachdenken müssen, was es eigentlich um das Gesetz des Aussehens und des Wachsens ist. Es ist ja eine eigene Gesetzmäßigkeit, dass wenn ich den Samen in die Erde lege, dass ich dann absolut nichts mehr mit Gewalt machen kann. Ich bin jemand, der unglaublich gerne zuschaut, wie sich etwas entwickelt. Also wenn ich jetzt Blumen großziehe sozusagen, wenn ich die ganz winzigen Samenkörner von Tagetes zum Beispiel in die Erde lege und nach 8 Tagen brechen die ganz, ganz winzigen Pflänzchen die Erde auf, dann ist das für mich jedes Mal eine Erfahrung, dass Aussehen etwas mit Hoffnung zu tun haben muss. Und dieses winzige Sprossen, das verspricht ja, größer zu werden, wenn ich es richtig pflege. Also das Gesetz des Wachsens, des Reifens, das geht mir aus diesem Gleichnis doch sehr zu Herzen, weil das auch etwas ganz Schönes ist, wenn man da zuschauen darf. Und ich denke, das ist auch in den Herzen der Menschen möglich, dass man etwas aussehen kann, wie Schwester Veronika schon gesagt hat, am besten durch das eigene Leben. Und man weiß nicht, wie da etwas zum Keimen kommt, wie etwas durch ein Wort vielleicht groß wird, wie es Wurzel fasst in den Herzen der Menschen. Und wir können tatsächlich nichts mit Gewalt tun. Im Gegenteil, wenn ich jetzt an den kleinen Pflänzchen rumziehe, damit sie schneller wachsen, dann verderbe ich alles. Dann wächst nämlich gar nichts mehr. Und das heißt, in uns soll dann die Geduld sein und die Hoffnung, dass da etwas von alleine wächst. Also ohne mein Zutun, dass es die Gnade ist, die dann das andere groß werden lässt. Das ist im Moment in mir gewesen.
Ja, danke Mutter Theresia. Bei mir war es ähnlich wie bei euch, dass ich so ein beruhigendes Gefühl von diesem Evangelium mitnehme. Man muss gar nicht selbst so viel tun. Im Gegenteil, ich habe mal von jemandem gehört, der hat gesagt, wir leben in einem Zeitalter der Technik, in der man auf einen Knopf drückt und dann hat man sofort das Ergebnis des Knopfdruckes vor sich. Und er sagte dabei, Gott ist aber Landwirt geblieben. Das heißt, er hat Zeit, viel Zeit manchmal. Und das will uns manchmal nicht so in unseren modernen Kopf hinein, wie viel Zeit er hat und sich auch lässt manchmal mit den Dingen. Wir möchten es manchmal übereilen und ja, und warum tut sich nichts? Und ich will doch so gerne das Gute tun oder meinen Platz finden oder ja, ich glaube, wir verwechseln manchmal auch Erfolg mit Fruchtbarkeit. Ich glaube, das ist auch noch eine ganz andere Logik, die dahinter steckt. Und wir suchen oft unbewusst vielleicht den Erfolg auch mit unseren vielleicht missionarischen Aktivitäten oder Ähnlichem in der Kirche. Und in Wahrheit ist die Fruchtbarkeit irgendwie eine andere Logik. Und zwar, dass man es einfach das tut, von dem man glaubt, was richtig ist und wozu Gott einen beruft und versucht, das so gut zu tun wie möglich. Und den Rest kann man eigentlich gar nicht anders als ihm überlassen. Und ich fühle mich, so wie Mutter Therese an den Garten erinnert, fühlt auch ein wenig an meine Kinder erinnert, die bei denen es ja auch eher schädlich ist, wenn man zu viel drückt und zupft. Und wo man einfach diese vielleicht wie eine Stange aufrichtet, an der sich die Pflanze hochranken kann oder auch Grenzen absteckt und so. Aber ja, auch da ist so viel dieses Lassen und einfach gedeihen lassen mit Vertrauen wichtig. Insofern nehme ich auch dieses Gefühl der Beruhigung mit. Und dann würde ich mit euch gleich aber gerne auch noch über den Satz nachdenken. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern, aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Das finde ich, irgendwie spricht mich das auch noch an, ohne dass ich noch ganz genau rauskriege, warum sagt er es den einen in Gleichnissen und den anderen erklärt er es und was heißt das für uns. Aber wir haben nun auch noch eine Musik und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen über das, was wir uns gesagt haben. Und unsere Hörerinnen und Hörer können jetzt gerne auch in diesem Bibelgespräch zu uns stoßen. Da können sie bei uns mit teilnehmen, auch ihre eigenen Gedanken mit einbringen. Gespräch bei Radio Horeb tauschen wir uns aus über das Evangelium Markus 4, die Verse 26 bis 34, falls Sie die Bibel noch in die Hand nehmen möchten und zu uns stoßen möchten. Wir haben uns ausgetauscht in einer ersten Runde über den Text und möchten nun ins Gespräch kommen. Gleich eine erste Hörerin mit dabei, Frau Fechler aus Ankrum. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Frau Fröhlich, und auch die Schwestern, Mutter Therese und Schwester Veronika. Ja, wenn ich dieses Gleichnis vom Wachsen der Saat so lese oder höre, dann kommt mir das immer so ein bisschen erst doch sehr optimistisch vor, denn mein Vater war Bauer und er hat sich, wenn er gesät hat, das weiß ich noch, das war ja noch in Schlesien, dann hat er aber sich viel Sorgen gemacht, auch darum, dass es auch wirklich wächst und sonntags auch immer noch über die Felder gegangen, die Saaten beguckt. Und es war doch ein bisschen mehr zu tun, als nur wachsen lassen bis zur Ernte und dann ernten, sage ich mal so. Das sieht der Bauer vielleicht ein bisschen anders. Aber hier ist ja auch wirklich, will Jesus ja auch die Betonung auf das Wachsen legen und nicht auf die Sorge um das Wachstum. Und beim zweiten, bei dem Senfkorn, da ist es nur, wir haben ja diese Senfkörner, sehen wir ja nicht mehr aus oder sehen wir überhaupt nicht aus, haben viel Senf, geben auch viel dazu. Da ist es doch für mich so frappierend, dass es aus dem kleinen Senfkorn doch so ein großer Baum wird. Und da sage ich mir so, bei mir geht das auch nicht so ohne was. Das geht nicht von alleine, auch wenn ich jetzt an die Taufe, heute war das Gespräch über die Taufe, der Spiritualitätssendung, da ist ja schon, Gott hat was in mich hineingelegt, eigentlich in jeden Menschen. Und das soll sich entfalten, aber das geht ja auch nicht so von ganz alleine, sondern ich muss so ein bisschen, muss ich ja noch mittun, auch wenn ich auf die Gnade Gottes vertraue. Aber wenn ich dann sehe, wie Jesus am Baum des Kreuzes sich so klein, er hat sich so klein gemacht, schon in der Krippe und auch am Baum des Kreuzes, am Kreuz selbst klein, wurde klein gemacht, kleiner geht's gar nicht mehr für einen Gottessohn. Und dass dann bei seiner Auferstehung oder nach seiner Auferstehung doch sein Wort sich ausgebreitet hat über die ganze Erde. Und das ist eigentlich auch, das Wachsen der Saat ist zum Staunen und dieses Jahr auch zum Staunen. Denn auch wenn dieser Baum vielleicht bei uns in Europa jetzt, denke ich mal, so morsche Äste bekommt, dieser Glaube an das Wort Gottes, an Jesus Christus, so ist es doch so, dass in anderen Kontinenten dann wieder frische Triebe, frische Äste rauskommen, denke ich mir mal so. Auch in Vietnam, wo so viel Verfolgung war. Und diese Ausbreitung des Reiches Gottes, darum geht es ja auch auf der ganzen Welt, auch wenn Verfolgung ist und wenn immer, das hat Jesus ja auch vorausgesagt. Und wenn ich dann auf mich beziehe, ja, dann muss ich sagen, gut, bei den Heiligen, die sind auch ganz klein, haben sich gewesen oft und haben so viel zu erdulden gehabt. Aber es ist dann doch was ganz Wunderschönes, ein wunderschöner Baum daraus geworden. Und ja, dann hoffen wir mal, denke ich mir, dass es dann, aber das, die Hoffnung, die können wir haben. Ich meine, dieses Gleichnis ist wirklich voller Hoffnung. Das muss man schon sagen. Es gibt ja auch das Lied, kleines Senfkorn Hoffnung, fiel mir jetzt ein. Und dann aber auch das, wenn das Weizenkorn, oder wie heißt das, es gibt auch noch ein Kirchenlied.
Das Weizenkorn
muss sterben, ist die Voraussetzung dann dafür. Und ich fand es auch schön, dass es ganz am Schluss heißt, seinen Jüngern, also dem Volk, da erzählt er das in Gleichnissen, erklärt er das in Gleichnissen. Da steht es da oben. Ja, dann aber den Jüngern, wenn er mit ihnen allein war, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein, erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Also noch mehr. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt also das Wort Gottes am Sonntag höre, ja, das kann ja doch an meinem Ohr vorbeigehen. Es ist gut, wenn ich mir dann nochmal das Evangelium vornehme und zu Hause so darüber betrachte oder überhaupt nochmal durchlese, dann kann er noch was zu mir sagen, kann ich noch was hören. Also so sprechen wie zu anderen Leuten, denke ich manchmal, das tut er nicht so bei mir, meine ich, weil ich nicht so höre wahrscheinlich. Aber das ist dann doch sehr wichtig, damit man noch mehr, ja, dadurch, sage ich mal, wachsen kann.
Ja, Frau Fechter, darf ich zusammenfassen? Also das wichtig sicher die Frage, wie viel müssen wir selbst tun und wie viel wächst von alleine? Das ist sicher ein Punkt, den wir gleich nochmal ansprechen können. Und dann aber auch Gott wählt dieses ganz kleine Senfkorn, das dann im Endeffekt Jesus im Kreuz auch ist, das sich dann als Kirche über die ganze Welt ausbreitet, nicht dieser große Baum der Kirche. Vielen Dank.
Dass er auch noch dieses andere Gleichnis erzählt hat, wo es auf die Steine fällt, in die Dornen. Also das sieht Jesus ja auch. Aber hier will er eben die Betonung eben gerade darauf legen, dass sich aus Kleinem so etwas Großes...
Genau, dass das Unscheinbare erwählt ist. Das Unscheinbare und das anscheinend scheinbar zum Scheitern verurteilte, das Kleine. Vielen Dank, Frau Fechler. Und herzliche Grüße nach Ankun. Und dann ist der nächste Herr Wunderlich in der Leitung.
Ja, grüß Gott. Sind ja zwei Gleichnisse und mir ist aufgefallen, Gleichnis. Man einfach mal die Gedanken macht, was bedeutet denn eigentlich ein Gleichnis? Mit was? Ich schaue dann in die hebräische Sprache, die ja die Sprache Jesu war, aramäisch, und das heißt dann Maschal. Das Gleichnis heißt Maschal, aber Maschal heißt auch herrschen. Das heißt, es herrscht irgendwas über von einer Seite, von einer anderen Seite in die unsrige Seite rein. Er erzählt von einer unsichtbaren in eine sichtbare Seite. Also es ist, man könnte es auch sagen, herrschen, oder hier wird was gelenkt von einer absoluten Seite in die begrenzte Seite, von einer vollkommenen Seite in die unvollkommene. Ich würde es von einer ewigen in eine zeitliche. Oder Gott auf den Mensch. Und ich denke einfach hier, auch Chaim heißt also das Leben und Yim ist immer die Zweiheit. Es gibt also die zwei Seiten. Auch wenn wir leben, gibt es eine Traum-, eine Schlafseite, und wo wir wach sind, wo wir bei Bewusstsein sind oder bei Unbewusstsein. Ja. Und
Aber nicht, Sie klingen so, als wären Sie ein wenig Experte, das können wir jetzt vielleicht
gleich ausnutzen. Nein, ich bin ganz normal, ich bin Ingenieur. Also,
ja, gut,
keine Angst.
Aber Sie können etwas Aramäisch oder
Ich habe mich mit der bibelhebräischen Sprache natürlich auseinandergesetzt, weil das ist ja eigentlich, es kommen ja so viele Worte, erzählen und sowas, kommt ja alles aus dem Hebräischen.
Ja, und wie ist das, was glauben Sie, was sagt uns das? Also Gleichnis, das Wort Gleichnis heißt gleichzeitig auch, dass
unsere Seite mit einer anderen Seite, mit der anderen Seite in Verbindung gebracht wird.
Das heißt, wenn er den anderen Menschen, also den Menschen insgesamt alles in Gleichnissen erzählt, wir verstehen das ja so, dass er Bilder verwendet, die aus dem Leben der Menschen herausgenommen sind, in denen er aber nicht direkt sagt, ich bin der Sohn Jesus Christus und der Messias und an mich müsst ihr glauben, denn also er erklärt es nicht direkt, sondern er erklärt es in Bildern.
Genau, weil so wir die andere Seite gar nicht verstehen können.
Ja.
Das sind wir gar nicht in der Lage dazu. Aber er versucht natürlich hier Bilder rauszubringen. Das ist, und auch das Tun und Nicht-Tun, das geht ja auch in, also dieses Senfkorn muss selber wachsen. Es geht ja auch genauso wie das Träumen. Einen Traum können Sie sagen, heute Abend träume ich mal, dass ich einen Lottogewinn mache oder so, oder ich träume was Schönes, kann auch was anders werden. Sie können einen Traum nicht steuern.
Ja.
Der kommt, wie er kommt. Und so ist es auch mit der Liebe. Sie können die Liebe nicht steuern. Sie können nicht sagen, den liebe ich jetzt. Es geht nicht. Also hier muss man auch vertrauen, wie wir ja schon gehört haben, und Hoffnung haben. Und aber es ist allein dieses Wort Maschall. Das heißt, hier herrscht von der anderen Seite her was. Ich kann nicht herrschen. Ich kann nicht sagen, der Traum kommt mir heute zum Beispiel oder so. Nur, dass man es ein bisschen verständlich machen kann.
Gut, ich danke Ihnen, Herr Wunderlich, auch für Ihren Beitrag. Dankeschön.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, da waren sicher einige Anregungen mit dabei. Mutter Theresia oder Schwester Veronika, möchtet ihr direkt schon zu irgendetwas noch etwas sagen?
Jetzt zu dem letzten Beitrag oder?
Wie ihr möchtet. Gibt es sonst?
Also ich hab mir da auch Gedanken drüber gemacht, warum, also du hattest das ja auch schon angesprochen, warum spricht Jesus nur in Gleichnissen und seinen Jüngern erklärt er später alles. Und die Frau Fächer hat das ja im Grunde auch, dazu könnte ich noch was sagen.
Ja.
Da habe ich mir auch jetzt Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich? Warum er spricht ja nicht zu den Menschen allgemein in Gleichnissen, um ihnen etwas zu verbergen. Also das könnte man ja jetzt fälschlicherweise meinen. Er will seinen Jüngern etwas, ja, wie so eine Geheimbotschaft vielleicht weitergeben, so könnte man vermuten, oder das Eigentliche sagen, und dem allgemeinen Volk sagt er dann vielleicht weniger oder sagt er etwas nicht. Das denke ich, trifft hier auf keinen Fall vor. Warum spricht er jetzt zu den allgemeinen Menschen in Gleichnissen, und seinen Jüngern erklärt er alles? Da habe ich mir überlegt, dass ich auch, wenn ich jetzt jemandem den Glauben erkläre, dann auch abtasten muss, nämlich dieses, wie sie es aufnehmen können. Da komme ich nochmal zu dem Satz zurück, dass ich dann differenzieren muss oder erspüren muss, ist das jemand, der jetzt dem Glauben fernsteht oder skeptisch dem Glauben gegenübersteht, dann spreche ich anders zu ihm und muss vielleicht vorsichtiger sein oder vielleicht auch mehr Bilder gebrauchen aus seinem Erfahrungsbereich, um ihm die Botschaft Jesu näher zu bringen. Wenn es aber jetzt jemand ist, der mit dem Glauben schon sehr vertraut ist oder vielleicht sogar damit aufgewachsen ist, groß geworden ist und dem vieles schon natürlich ist, dann kann ich mit demjenigen auch anders sprechen. Und ich denke, dass das sehe ich jetzt hier bei Jesus auch, dass er mit seinen Jüngern, mit seinen vertrauten Jüngern auch anders sprechen konnte, um sie dann weiterzuführen. Also vielleicht auch das, was in den Gleichnissen schon gesagt wird mit der Saat. Jeder Mensch hat seinen Weg und seine Geschwindigkeit, und in jedem von uns wächst ja auch die Saat, oder der Glaube wächst in jedem von uns, und in jedem von uns sieht dieser Baum des Glaubens, der in unserem Herzen wächst, auch anders aus. Und je nachdem spricht auch Jesus mit uns, denke ich, oder führt er uns von Schritt zu Schritt, ohne uns dann zu zwingen oder irgendwo hinzuziehen, wo vielleicht was gar nicht unserem entspricht. dass da auch jeder seinen Weg hat, so wie Jesus mit uns spricht, so wie wir es aufnehmen können. Und so müssen auch wir miteinander umgehen, denke ich, dass die anderen uns aufnehmen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein bisschen deutlich geworden ist. Ja, war doch. Jetzt ein bisschen viel.
Ja, danke. Mutter Theresia, auch etwas dazu, diesem Punkt?
Ja, also mit den Gleichnisreden, da stelle ich mir auch vor, dass Jesus ja immer eine große Gruppe von Menschen um sich hatte und er war unterwegs, also nicht in irgendeinem Hörsaal, wo er eingehend auf das hätte reagieren können, was jetzt die Menschen ihn fragen können. Aber die Jünger, und das kennen wir ja aus einer anderen Perikope, wo die Jünger sagen, Meister, erklär uns doch jetzt, was soll denn das heißen? Nämlich diese Gleichnisrede von dem Samenkorn, der auf den guten Boden fällt, der auf Felsen fällt und unter die Dornen fällt. Da verstehen die Jünger anscheinend auch nicht, was er damit sagen will. Und Jesus wartet anscheinend darauf, dass man ihn bittet, sag es mir doch näher hin. Vielleicht ist das auch seine Zurückhaltung und seine Vorsicht oder seine Diskretion, seine Geduld, dass er wartet, bis der Mensch von sich aus bereit ist. So geht es uns ja auch oft im Gebet, dass wir von uns aus den Herrn bitten sollen, zeig mir doch das. Denn er sagt ja an einer anderen Stelle, bittet um den Heiligen Geist, dann wird er euch gegeben. Also wir sollen schon um seine Gnade bitten oder um Einsicht bitten, um den Heiligen Geist bitten. Mhm. Und vielleicht ist das auch von daher ein Gedanke, dass der Herr wartet, dass wir ihn darum bitten, dass er uns zu einer tieferen Erkenntnis führt. Denn wachsen in der Gnade oder wachsen im Glauben, das ist ja auch etwas, was der Herr uns nicht überstülpt. Das spüren wir ja auch, dass er uns da wirklich unseren Weg gehen lässt. Und wenn wir uns versperren oder blockieren oder nichts davon wissen wollen, es ist ja immer ein Suchen und ein Fragen nach seinem Willen. Und dann, wenn wir bereit sind, ihn zu fragen, dann denke ich, ist unsere Hörbereitschaft auch stärker, weil es uns ja in unserem Herzen trifft und weil wir ihn ja jetzt suchen möchten, nach seinem Willen fragen möchten.
Ja, mir ist das auch, mein Eindruck ist auch, dass das Gleichnis so etwas Offeneres hat. Also ich meine, die Alternative zum Gleichnis ist, dass ich erkläre und sage, so und so und so ist das. Das ist Gottes Wille oder so haben das die alten Propheten gesagt und das ist die Erfüllung. Und das Gleichnis ist irgendwie offener. Ich glaube, ich habe so darüber nachgedacht und mich gefragt, ja, das Gleichnis fordert nicht sofort zur Entscheidung. Die Entscheidung heraus. Das heißt, man steht nicht davor, muss gleich sagen ja oder nein, sondern ein Gleichnis macht erstmal neugierig und ja, es lockt einen vielleicht auch ein wenig an, es regt zum Nachdenken an, ach ja, stimmt, so ist das. Also es zeigt einem die tieferen Zusammenhänge auf und lädt dazu ein, dem mal nachzugehen. Und ich glaube, wenn dann jemand sich entscheidet aufgrund dieses Gleichnisses, das ist, hat nicht so etwas, was gleich Ja oder Nein, Zusage oder Ablehnung hervorruft, sondern erstmal dazu einlädt, mal darüber nachzudenken, nachzugehen der Sache. Und dann, wenn man dann Jesus nachgeht, ihn dann fragt, kannst du mir das noch tiefer erklären? Ich bin neugierig geworden, möchte gern mehr wissen darüber, dann kommt dieser Satz. Und seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen alleine war. Das ist bestimmt auch ein Hinweis darauf, wie wichtig das stille Gebet, das Zusammensein mit Jesus ist, indem wir dann einfach das, was er uns sagt, auch tiefer verstehen können. Und ja, damit auch immer wieder die Aufforderung, dieses Alleinsein mit ihm auch immer wieder zu suchen, was sicher bei euch im Kloster in der Regel vorgesehen ist und was wir uns hier immer wieder energisch erkämpfen müssen. Wenn wir wissen, wie wichtig das ist.
Ja, ich denke mal, über diesen letzten Satz haben wir jetzt die letzten Gedanken von Jesus in diesem Evangelium, haben wir schon einiges gesagt, auch von unseren Hörern noch mit, die etwas dazu beigesteuert haben. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik und können dann vielleicht danach mal auf den anderen Punkt noch eingehen, in dem es den Frau Fechler auch angestoßen hat, mit der Frage, wie viel hinter solch einem Wachstum steckt doch noch einige Arbeit des Bauern, des Landwirtes. Und da stellt sich für uns natürlich die Frage, Jesus wusste das ja, wie sieht das für uns heute aus? Was können wir einfach lassen? Und wo ist unsere Mitarbeit gefragt? Um das kleine Senfkorn, das wächst, ohne dass der Mensch viel dazu tut. Darum geht es im Evangelium, das wir am kommenden Sonntag hören. Und jetzt im Vorhinein schon im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir denken darüber nach mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz und haben auch eine weitere Hörerin, die sich gemeldet hat, Frau Kaiser aus Luxemburg. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott und guten Tag. Ich habe über den Satz nachgedacht, Jesus lässt uns Zeit. Und heute haben wir Herz-Jesu-Freitag. Mhm. Und wenn man das guckt, Jesus lässt uns Zeit mit seiner Barmherzigkeit eigentlich unser ganzes Leben lang. Und wenn es uns dann einholt, dann wird es halt seine Gerechtigkeit. So sieht es auch ein bisschen aus. Das habe ich rausgehört. Und das hat mich sehr berührt, dass der Mann gesagt hat, dass Gleichnis auch herrschen heißt. Und da kommt es wieder, dass er uns Zeit lässt und dass wir kommen können und dass, wenn es sein muss, dass es dann von der Herrscherseite auskommt. Das ist das eine. Und dann ist auch noch diese Sache. Es gibt so eine schöne Geschichte, da heißt es, als ich mein Leben gesehen habe, hat er ausgesehen, wie Wege, die kreuzen, quer gehen. Und als Gott es umgedreht hat, saß ein schöner gewobener Teppich. Das erinnert mich auch an die zwei Seiten der Medaille, von der wir eine sehen und die andere doch vorhanden ist. Das kommt mir dazu in den Sinn jetzt. Mhm. Können Sie mir eine Antwort darauf geben?
Ja, also Sie wollen... Sie sagen, dass einfach dieses Beruhigende, dass Gott alles in der Hand hat, auch ja. Da, wo es für uns dunkel und vielleicht unscheinbar oder wie es eben beim Samenkorn der Fall ist oder ja. Verworren, wie es bei einem Teppich vielleicht von der anderen Seite der Fall ist, dass er herrscht und das Ganze zum Guten führt.
Er herrscht in Liebe. Das müssen wir lernen, dass er in Liebe herrscht.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Danke
Frau Kaiser.
Auch. Wiederhören. Bis wiederhören. Sonntag und schönes Fest heute und morgen.
Danke Ihnen auch. Kaiser, vielen Dank. Ja, wir haben genau nochmal dieses angesprochen, Frau Kaiser hat nochmal das angesprochen, was Herr Wunderlich, worauf er hingewiesen hatte, dass dieses das Gleichnis auch etwas zeigt von einer Macht, einem Herrschen, die in Liebe, das hat jetzt Frau Kaiser betont, in unsere Wirklichkeit hinein herrscht. Kommen wir vielleicht auch nochmal zu diesem Spannungsfeld. Wachstum von alleine, mit Arbeit verbunden, wie viel müssen wir tun, wie viel tut der Herr? Fällt euch, Mutter Theresia, Schwester Veronika, dazu etwas ein?
Mir kommt jetzt gerade der Gedanke, dass das ganz gut zusammenpasst zu dem, was jetzt gerade die Frau Kaiser oder eben der Herr Wunderlich gesagt hat mit dem Thema Herrschen. Wenn Gott wirklich der ist, der herrscht, also der alles in der Hand hat, das ist ja im Grunde auch das Thema dieser Gleichnisse, dass eigentlich Gott das Eigentliche tut, nämlich dass er wachsen lässt. Und mich wundert es immer oder ich staune oft über die Bauern, also ich bewundere die wirklich, muss ich sagen. Ich komme jetzt nicht vom Land und kenne das auch nicht so, aber wie sehr die doch abhängig sind vom Wetter. Also ich habe das, vor vielen Jahren war ich mal in Asien und da habe ich dann erlebt, da war eine große Dürrekatastrophe und es stand in der Zeitung, die Bauern müssen schon ihre Saat essen. Und das hat mich so schockiert damals, also da war eine ganz große Hungerkatastrophe ist da ausgebrochen, weil eben kein Wasser, also weil kein Wasser mehr da war, weil kein Regen gefallen ist. Also wie abhängig, aber auch hier bei uns, die Bauern eigentlich vom Wetter sind. Also da sind sie vollkommen ausgeliefert. Früher gab es ja auch viele Gebete so um gutes Wetter und man hat Prozessionen gemacht, Flurprozessionen und so weiter. Ja, Wettersegen. Also da sind wir doch viel ab, also da sind wir sehr abhängig, wenn ich denke, so ein kleiner Bauer, was kann er eigentlich tun? Und so ähnlich ist es auch mit uns gegenüber Gott. Also er ist eigentlich der alles in der Hand hat. Auf der anderen Seite natürlich, ja, wir müssen auch was tun. Wir können nicht einfach wahllos den Samen aussäen. Also erstmal müssen wir Samen haben, also wir müssen die Saat haben. Wir müssen uns darum kümmern, dass das gute Saat ist. Wir müssen den Boden bereiten, jetzt mal um in dem Bild zu bleiben. Also der Bauer muss ja den Boden auch auflockern oder düngen und so weiter. Also es sind schon Dinge, wo wir uns bemühen müssen. Vielleicht trifft der Satz vom heiligen Ignatius zu, dass wir im Grunde so tun müssen, dass wir uns so anstrengen müssen, als ob alles von uns abhinge und dass wir vertrauen müssen, als ob alles von Gott abhinge. Also in dieser Spannung stehen wir, glaube ich. Einmal das, was wir tun können, aber auch, dass Gott eigentlich, er hat das Eigentliche und das kann uns dann wieder diese Gelassenheit geben. Natürlich kommt es auf uns an, also wir können uns jetzt nicht in den Sessel setzen und abwarten und die Hände in den Schoß legen, aber wir können im Grunde auf ihn vertrauen und ihn eigentlich machen lassen. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, dann ihn in uns wirken zu lassen. Und wie er dann in uns wirkt, das müssen wir ihm dann wiederum überlassen.
Also das eigentlich Wesentliche können wir dann nicht tun, nicht? Wir können nur vorbereiten, die Umgebung sozusagen vorbereiten, die für Nahrung sorgen, aber das eigentlich, das Wesentliche, das Leben selbst liegt in Gottes Hand. Wobei du ja als Beispiel auch etwas genannt hast, was vielleicht auch dem einen oder anderen oder auch Frau Fechler die Sorge ihres Vaters da angesprochen hat. Manchmal geht es ja in der Landwirtschaft auch mal schief. Das werden ja auch die Menschen im Nahen Osten der Zeit Jesu gewusst haben, dass es öfter mal auch hin und wieder mal schief ging, dass auch dann der Regen ausblieb und so. Irgendwie fällt es uns dann vielleicht auch schwer, so zu vertrauen, weil der Landwirt, der sitzt sich ja nicht einfach nur sorglos da und sagt, wird schon werden, ne? Sondern da muss das Vertrauen dann irgendwie doch wieder auf eine andere Ebene gerettet werden, dass es dann doch, wenn es nicht gut zu gehen scheint, dann doch gut ist, gut wird irgendwie.
Mir kommt in den Sinn, was ist denn nachher mit der Freiheit des Menschen? Ich meine, wenn wir jetzt das Wachstum der Samenkörner anschauen, gut, wie es im Propheten heißt, der Mensch sät, Gott aber gibt das Wachstum. Wie ist das aber mit unserer Freiheit? Was hat dabei unsere Freiheit zu sagen? Und ich denke, das ist vielleicht unsere Arbeit, dass wir tatsächlich immer offener werden oder uns immer mehr bereiten, um ein gutes Ackerfeld zu werden, das bereitwillig das Wort Gottes aufnimmt. Denn genau das tut Gott ja nicht. Er stülpt uns ja nichts über und er raubt uns auch nicht die Freiheit. Franz von Sales, der formuliert das immer ganz, ganz schön, wenn er sagt, Gott ist so charmant, da spielt die Gnade und der freie Wille zusammen. Er tut nichts mit Gewalt, er tut etwas mit Sanftmut und er lockt den Menschen. Er möchte, dass der Mensch ihm in Freiheit und mit Freuden folgt. Und ich glaube, das hat damit auch etwas zu tun, wie wir willens sind, den Samen, es geht ja hier um das Reich Gottes, dass Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Also im Wesentlichen geht es ja darum, dass wir in uns das Reich Gottes groß werden lassen. Denn an anderer Stelle sagt Jesus, das Reich Gottes ist in euch. wo die Jünger fragen, ja Herr, wo willst du denn dein Reich aufrichten? Wo, an welchem Ort soll es denn sein? Und da sagt Jesus ganz eindeutig, das Reich Gottes ist in euch, in euren Herzen. Und das ist wahrscheinlich auch der Ort, wo der Same des Wortes Gottes hinfallen soll und wo wir unsere Frucht bringen sollen. Und da ist natürlich unsere Freiheit gefragt, inwieweit wir offen sind, das zu tun, was wir erkennen im Wort Gottes.
Ich meine, es ist ja auch erstaunlich, dass oder auffallend zumindest, dass Jesus das ausgerechnet das Senfkorn als Beispiel wählt, das eben so ein ganz kleines Körnchen ist. Damit will er uns sicher auch etwas sagen, nicht, dass es, er sagt ja auch, das ist das Kleinste und doch wird ein so großer Baum daraus. Manchmal ist es so, dass wir vielleicht dem Wort nicht genug zutrauen auch, dass es uns so schwach erscheint gegenüber einer Welt, die so knallig daherkommt, so laut oft, so manchmal auch schrill oder so überzeugend einfach, nicht? Und da wirkt so der Glaube wie fast manchmal ein bisschen altmodisch oder nicht sehr kräftig, hat dem oft zunächst einmal scheint so nicht sehr viel entgegenzusetzen. Mhm. Und doch können wir diesem kleinen Senfkorn Ungeheures zutrauen.
Ja, das ist oft so verschämt, ne? Dass man sich ein bisschen geniert. Mhm. Ich meine, bei uns sieht man ja sofort, wo wir, in welche Firma wir gehören. Aber ein Christ, der sich tatsächlich zu seinem Glauben bekennen will in unserer Zeit, der wird sofort angefeindet. Also, ich meine, es gibt natürlich auch anderes. Aber sobald einer katholisch ist und dann kommt die Kirche aufs Tapet und wird fertig gemacht, ist klar, ja. Aber es ist dann tatsächlich unsere Hoffnung und unser Vertrauen, dass wir nicht verzagen, auch wenn das alles noch so unscheinbar ist.
Mhm. Ja, wir hatten eine Freundin vor kurzem noch gesagt, sie ist in einer großen Stadt durch die Fußgängerzone gegangen und da standen die, an einem stand die Zeugen Jehovas, an einem anderen stand eine muslimische Gruppe mit die einen verteilten den Koran, die anderen hatten ein großes Plakat aufgestellt, auf dem drauf stand, wo ist Gott, wenn wir leiden müssen, mit dem großen Fragezeichen. Und sie meinte, die sind so mutig, die stellen sich da einfach hin und die hatten offensichtlich Riesenschlangen und große Menschenmengen, die um diese Stände herumstanden, gerade bei den Zeugen Jehovas, wo es um das Leiden ging und so. Nicht, das sind ja Fragen, die die Menschen haben. Und sagte sie, warum sind wir Katholiken oft so verschämt und trauen uns da gar nicht so richtig raus mit. Nur manchmal kann man vielleicht einfach auch mal so richtig ins Offene säen und nicht nur in der Kirche heimlich darüber sprechen.
Ich meine, das ist auch wieder die Frage, wie können die Menschen das heute aufnehmen? Also man kann sich ja auch lächerlich machen, denke ich mal. Ich habe es auch mal erlebt in einem Ort, wo da jemand da rumgelaufen ist und wollte jetzt jedem jetzt Jesus verkünden und so. Also das wirkt dann auch schon ein bisschen eher abschreckend vielleicht für manche Menschen.
Ja, ist die Frage natürlich, ne, wie tut man es genau?
Aber, ja, auf welche Weise?
Aber dann am Ende gar nichts mehr zu tun, ist es sicher dann vielleicht auch nicht mehr. Ne?
Ich denke, da muss man erspüren, was ist jetzt, wie können die Menschen das aufnehmen? Ne? Was ist die, darüber spricht man ja auch, was ist jetzt Mission heute zum Beispiel? Also wie können wir das Wort verkünden? Wie können die Menschen es am besten auch verstehen, ne? Das ist ja in jeder Generation auch anders. Also ich muss ja auch mit Jugendlichen anders sprechen als mit älteren Menschen.
Über Facebook.
Ja, ja. Da muss ich vielleicht auch solche Gleichnisse dann nehmen, ne? Dass man immer online bleiben muss mit Gott und so. Also so rede ich dann, ne? Wenn ich jetzt Jugendliche vor mir habe. Also da auch irgendwie zu spüren, wie können diese Menschen das aufnehmen.
Und müssen nicht bei den biblischen Gleichnissen bleiben, sondern auch uns ist es aufgetragen, in die Bilder zu verwenden, die heute die Menschen eher an ihrem Lebensumfeld treffen vielleicht.
Und zu dem Unscheinbaren, denke ich, das gehört auch ein bisschen vielleicht dazu, dieses, dass im Grunde das Reich Gottes im Verborgenen wächst. Also dass es eben nicht dieses Spektakuläre mit Leuchtreklamen und so weiter ist, sondern wenn, hier steht ja dieser Satz, den habe ich jetzt vor mir, seinen Jüngern erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Also dass es auch für uns wichtig ist, dass wir mit Jesus mal alleine sind und dass er uns da auch mehr in unseren Glauben einführt oder unseren Glauben wachsen lässt, dass es auch wichtig ist. Also natürlich ist es wichtig, das auch weiterzugeben. Aber das andere, denke ich mal, dieses Intime, also diese, ja, diese Freundschaft dann zu pflegen, das ist eben auch wichtig.
Ja, Mutter Theresia, noch irgendetwas dazu?
Ich denke an Franziskus, wie er wollte, dass seine Brüder, dass sie den Samen aussehen. Und das sagt er ja so ganz eindringlich, wenn ihr dann wohin kommt, dann fangt nicht an, mit den Leuten zu reden und zu streiten, sondern lebt es. Lebt einfach Frieden. Das war so seine dringliche Botschaft. Und dann, wenn die Leute fragen, ja, wieso seid ihr so füreinander besorgt, wieso sucht ihr so den Frieden, warum ist es euch so wichtig, euch gegenseitig zu verzeihen, Versöhnung zu leben, warum dies alles, dann könnt ihr sagen, warum. Und dann könnt ihr auf das Wort Gottes zu sprechen kommen. Aber zuallererst sollt ihr predigen mit eurem Leben. Und ich glaube, das hat nichts verloren von seiner Aktualität. Denn man glaubt einem Prediger erst, wenn er auch das lebt, was er predigt. Und Augustinus sagt das zum Beispiel auch, dass wir mit unserem Leben predigen sollen. Mhm. Und der Antonius, den wir erst gefeiert haben, der hat mal ganz eindringlich gerufen, Schluss jetzt mit den vielen Worten. Jetzt fangt an zu leben, das, was ihr verkündigt. Denn das ist ein schlechter Prediger, der nicht tut, was er sagt. Mhm. Also ich glaube, das ist letztendlich immer wieder die Frage an mich selber. Was lebe ich wirklich von dem, was ich vom Wort Gottes, vom Evangelium verstanden habe? Mhm. Und da ist tatsächlich nur mein eigenes Herz gefragt. Denn das ist ausschlaggebend, weil jeder Mensch nur mit seinem eigenen Herzen glauben kann. Und wir können das Glauben nicht delegieren. Wir können es nicht an irgendjemand verweisen, sondern jeder Mensch muss mit seinem eigenen Herzen glauben. Und das ist das Ausschlaggebende.
Ja, ich denke, dass das ein guter Abschluss ist für unsere Austauschrunde. Wir hören jetzt einfach noch ein kurzes Stück Musik und dann können wir währenddessen darüber nachdenken, was wir von diesem Evangelium mit in die nächste Woche nehmen möchten. Zum Abschluss des Bibelgespräches kommt noch eine letzte Runde, in der wir uns sagen wollen, was wir mitnehmen aus dieser Stunde mit der Heiligen Schrift und miteinander. Vielleicht macht Schwester Veronika den Anfang.
Ja, ich habe jetzt drüber nachgedacht und dachte für mich im Moment, ich möchte diese Gelassenheit mitnehmen. Diese Gelassenheit, dass Gott das Eigentliche tut, dass er mein Herz lenkt, dass er auch die Beziehung zu ihm eigentlich wachsen lässt und da auch das Eigentliche tut und dass er auch den Glauben auf der Welt ausbreitet oder in den Herzen der Menschen Wurzel fassen lässt. Und dass ich diese Gelassenheit haben darf, wenn ich für die Menschen auf der Welt bete, dass er dann dafür sorgt, dass er in den Herzen der Menschen Wohnung findet.
Danke, Schwester Veronika und Mutter Theresia.
Ich möchte diese Engelsgeduld, diese himmlische Geduld, mit der der Herr uns zuschaut, wie wir keimen und wachsen, wie wir heranreifen, wie wir manchmal etwas schräg geraten in unserem Wachstum und er uns dann immer wieder gerade biegt, in seiner Sanftmut, dass diese Geduld, die er mit mir hat, dass ich die immer wieder auch in meinem Leben weitergeben kann und versuchen kann, meine Mitschwestern in Geduld wachsen zu lassen und somit teilzuhaben an dem, was der Herr an mir tut. Das möchte ich gerne mitnehmen.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Bei mir geht es auch vor allem um die Geduld, die ich wieder neu lernen möchte. Dieses Wissen darum, dass Gott Landwirt ist und nicht zu schnell Ergebnisse zu wollen von dem, was ich nun anfange oder wo ich Fragen habe, zu schnell die Antworten, sondern einfach wissen, Gott ist ein geduldiger Landwirt, der in der Dunkelheit der Seele seinen Samen sät und dann mit großer Geduld das Pflänzchen wachsen lässt, von dem man ja auch, wenn es klein ist, noch nicht unbedingt gleich erkennen kann, was es einmal werden wird. Ja, also und dieses liebevolle Pflegen dieser kleinen Pflänzchen, das ist mir auch als Mutter mit den kleinen Kindern nahe noch als Gedanke. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Besonderer Dank natürlich an Mutter Theresia und Schwester Veronika von den Klarissenkapuzinerinnen in Mainz. Ein herzliches Dankeschön auch an die Hörerinnen und den Hörer, der angerufen hat, für ihre Beiträge. Ein Danke an Doris Frey in der Technik. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Es war schön mit Ihnen allen zusammen. Zum Abschluss geht der Dank aber auch noch an denjenigen, der unser Gespräch vor allem begleiten und leiten sollte, an den Heiligen Geist. Und diese Dankesworte gebe ich nochmal an die Schwestern in Mainz. Überlasse ich Ihnen.
Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns wachsen lässt, dass du uns immer wieder mit deinem Tau erfrischst, dass wir nicht mutlos werden, dass wir nicht kraftlos werden, sondern dass du uns hütest wie eine gute Saat, die reiche Frucht bringen soll. Gib, dass wir das Wort Gottes wirklich aufnehmen wie ein fruchtbarer Ackerboden, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt. Gib uns Geduld mit uns, mit unserem eigenen Wachstum, aber auch gib uns Geduld mit allen, die uns begegnen, dass wir dir zutrauen, dass du derjenige bist, der das wahre Wachstum gibt. Wir danken dir, dass du unseren Weg mitgehst, dass wir dir immer vertrauen können und dass wir immer wieder dich bitten dürfen, bleibe bei uns und atme in uns, Heiliger Geist. Amen.